Wir wollen jetzt gemeinsam still werden und aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 12. Ich mache euch aber, Brüder, das Evangelium bekannt, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß der Schriften auferstanden ist und dass er von Kephas gesehen wurde, danach von den Zwölfen. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten bis heute noch leben. Einige aber entschlafen sind. Danach ist er von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. Zuletzt aber ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich das, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob es nun ich bin oder jene sind, so predigen wir und so seid ihr gläubig geworden. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Amen.
Wir Deutschen sind ein seltsames Volk. Das kann man gerade jetzt in den letzten Wochen wieder sehen. Bis vor wenigen Jahrzehnten kamen am Karfreitag die allermeisten Leute zum Gottesdienst. Fast so viel oder noch mehr wie an Weihnachten. Und ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern. Es waren normalerweise furchtbar traurige Gottesdienste. Es war also wirklich eine schlimme Sache. Interessant ist, dass das, was wir Karfreitag nennen und was wir über Jahrhunderte hinweg als so eine traurige Angelegenheit gefeiert haben, im englischen Sprachraum Good Friday genannt wird. Guter Freitag. Alles schön und gut. Als ich zum ersten Mal über Ostern in Amerika gewesen bin, war ich total schockiert. Wisst ihr warum? Karfreitag ist dort gar kein Feiertag. Die Leute haben ganz normal gearbeitet, wie sonst auch. Kein Gottesdienst, kein gar nichts. Aber Ostern war ein absolutes Superfest. Ich kann mich noch gut erinnern an diesen ersten Besuch über Ostern. Freunde hatten mich zum Gottesdienst mitgenommen. Der fand nicht in der Kirche statt, sondern der fand in einem großen Stadion statt. Und da waren zwischen 20.000 und 30.000 Leute zusammengekommen. Und sie haben gesungen, der Pastor hat ein Oratorium geschrieben und der zentrale Teil dieses Oratoriums war Majesty, worship his majesty, Herrlichkeit, preist seine Herrlichkeit. Er hatte das selber geschrieben, diesen ganzen Text. Es war eine wunderbare Sache, wirklich aller Grund, fröhlich zu sein. Aber wenn wir das anschauen und die vielen anderen Dinge, die in den verschiedensten Kirchen in der ganzen Welt gefeiert werden, da ist doch die Frage, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig in unserem Christsein? Deswegen haben wir vorher das Apostolikum miteinander gesprochen. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Da heißt es, Jesus hat gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Darum geht's an Karfreitag. gelitten unter Pontius Pilatus. Jesus hing am Kreuz und wie es im Johannesevangelium heißt, im 19. Kapitel, als alles vollbracht war, hat er gerufen, es ist vollbracht. Was einigen vielleicht nicht so bekannt ist, ist in der ersten Kirche, in der frühen Kirche, in den ersten paar Jahrhunderten, gab es viele Auseinandersetzungen um diese Geschichte mit Jesus Christus. Da haben die Leute die Frage gestellt, und ich rede jetzt nicht von Leuten, die nichts mit dem Christentum zu tun gehabt haben, sondern Christen, die haben die Frage gestellt, gilt diese Geschichte von Jesus mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung, gilt es nur in übertragenem Sinn oder gilt es tatsächlich? Ich möchte etwas klar machen, weil das in den letzten 100 Jahren in der deutschen Theologie sehr oft gemacht, die Frage ist denn da auch gestellt worden, aber in ganz anderem Sinn. Da ging es nicht, ist das tatsächlich passiert oder nicht? Diese Frage haben die Christen nicht gestellt, denn das wussten sie, das ist geschehen. Aber die Frage, die bei Stand war, was bedeutet das wirklich für uns? Ist da Gott am Kreuz gestorben oder ist jemand ganz anderes am Kreuz gestorben? Ist da nur einer, der ein wirklich guter Mensch gewesen ist und den Leuten geholfen hat und Jesus Christus aus Nazareth hieß, ist der nur am Kreuz gestorben? Die Moslems glauben das heute noch, dass da zwar der große Prophet Jesus da war, aber dann kurz bevor er gekreuzigt werden sollte, ist er in den Himmel aufgestiegen und jemand anders ist für ihn ans Kreuz gegangen. Für viele, nicht heute, damals, für viele war das einfach ein riesiger Skandal, was die ersten Christen gesagt haben. Für die einen ein Skandal, für die anderen war es purer Unsinn. Paulus erwähnt das im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel. Da sagt er, wir verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Und dann führt er fort, für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden und Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das gipfelte, diese ganze Auseinandersetzung gipfelte in einer Schrift, die der Bischof Athanasius, einer der größten Theologen der Kirche, im 4. Jahrhundert geschrieben hat, mit der Überschrift De Incarnatione Verbi, über die Menschwerdung oder Fleischwerdung des Wortes. Und da ist ein Satz drin, der sich wirklich ein bisschen skandalös anhört. Athanasius sagt dort, Gott wurde Mensch, das akzeptieren die meisten Christen heute, damit wir Gott werden können. Gott wurde Mensch, damit wir Gott werden können. Damals und heute halten das viele Leute schlicht für verrückt. Das geht einfach nicht. Eine solche Aussage ist Gotteslästerung. Aber Athanasius hat kapiert, nur so macht die Geschichte von Jesus einen Sinn. So und nicht anders. Denn Karfreitag ist viel mehr als das, was die meisten denken. Ja, es geht an Karfreitag natürlich um Vergebung. Es geht darum, dass unsere Schuld getilgt wird. Im Römerbrief im 5. Kapitel sagt Paulus, Gott beweist seine Liebe zu uns im 8. Vers dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wir könnten sagen, er ist für uns gestorben, als wir noch nicht mal geboren waren. Gott hat das so geplant. Jesus ist an unsere Stelle getreten. Und das ist das zweite Wichtige, was da drin steht. Jesus hat, was im Karfreitag deutlich wird, ist, Jesus hat den Platz getauscht. Er ist anstelle von mir, anstelle von dir am Kreuz gehangen. Eigentlich hätten wir dort hängen müssen und nicht er. Darum geht es an Karfreitag. Im Hebräerbrief im 9. Kapitel heißt es folgendermaßen: Tatsache ist, dass Jesus nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Deshalb ist Karfreitag im Gegensatz zu dem, was über Jahrhunderte in unserem Land üblich war, kein Jammertag, sondern es ist ein Freudentag. Deswegen heißt es in einem Lied: Jubelnde Freude füllt nun mein Leben. Jesus hat Sieg und Kraft mir gegeben. Sein kostbar Blut befreite mich ganz. Darum gehöre ich ihm. Darum gehöre ich Jesus. Jesus hat mich, bin ich geweiht, nicht für die Erdenzeit allein, auch für die Ewigkeit. Platz getauscht. Er hängt dort für mich. Aber das ist nicht alles. Karfreitag bedeutet noch etwas mehr. Karfreitag bedeutet, dass der Fall Adams mehr als aufgewogen worden ist. Im Römerbrief, im Kapitel 5, schreibt Paulus im 15. Vers: Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung ganz am Anfang der Weltgeschichte und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als ausgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Gott ist eben nicht nur, wie Luther das damals gesucht hat, ein gnädiger Gott, sondern Gott macht alles neu. Darum geht es an Karfreitag. Jesus hat es schon, bevor er ans Kreuz gegangen ist, gesagt im Johannesevangelium 10. Kapitel im 10. Vers: Ich bin gekommen, dass sie das Leben in seiner ganzen Fülle haben sollen. Leben in seiner ganzen Fülle. Das ist uns zugesagt. Deswegen sagen wir: Gelitten unter Pontius Pilatus. Dieses ganze Leben Jesu inklusive der ganzen Verhöre und alles in dem sterbenden Kreuz dienen dazu. Karfreitag bedeutet: Jesu Leben wird mein Leben. Was für eine fantastische Aussage. Das Zweite, was wir vorher gesagt haben, ist etwas, was ein bisschen schwieriger ist als dieser erste Teil. Da heißt es: hinabgestiegen in das Reich des Todes. Früher hieß es: hinabgefahren in die Hölle. Das hört sich noch schlimmer an. Und es gibt eine ganze Menge Geschichten, diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, können die wahrscheinlich erzählen. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, wie Jesus am Kreuz hängt, im 23. Kapitel. Und da hingen zwei Verbrecher mit ihm am Kreuz, rechts und links. Und der eine sagt: Du bist doch Gottes Sohn. Wenn du das kannst, dann rette dich selbst und rette uns. Und der andere, der daneben hängt, der sagt: Sag mal, was führt dich eigentlich dazu, so eine große Rede zu halten? Wir beide, wir hängen da, weil wir es verdient haben. Aber der da, der hat nichts Unrechtes getan. Und dann geschieht von diesem Verbrecher etwas völlig Unfassbares. Der wendet sich dort am Kreuz Jesu zu und sagt: Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich weiß nicht, wo er diese Idee her hatte. Ich weiß nicht, wie viele Predigten er vorher gehört hat, dass er so eine Aussage machen konnte. Ist aber auch egal. Und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die Geschichte von hinabgestiegen in das Reich des Todes. Der Verbrecher am Kreuz war der Erste, der kapiert hat, worum es geht. Kardinal Ratzinger oder der Papst Benedikt hat einmal Folgendes geschrieben: Es gibt eine Nacht, in deren Verlassenheit keine Stimme hinabreicht. Eine Tür, durch die wir nur einsam schreiten können. Und das ist das Tor des Todes. Alle Furcht der Welt ist im Letzten die Furcht dieser Einsamkeit. Jene Einsamkeit aber, in die die Liebe nicht mehr vordringen kann, ist die Hölle. Jesus ist mit seinem Tod hineingetreten in diesen Abgrund unseres Verlassenseins, wo uns keine Stimme mehr erreichen kann. Da ist er. Damit ist die Hölle überwunden. Oder genauer, der Tod, der vorher die Hölle war, ist nicht mehr. Eine großartige Aussage über das, was in diesem Augenblick, in diesem Tag geschehen ist. Und deswegen bedeutet Karfreisamstag, wir sind frei. Wir sind frei. Im Römerbrief, im 6. Kapitel, drückt Paulus das so aus, im 22. und 23. Vers: Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit seid und in den Dienst Gottes gestellt, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Satan hat keine Macht mehr. Das ist es, was Karfreitag bedeutet. Gestern, unser Heute, unser Morgen ist in Jesu Hand. Und uns ist Leben, echtes Leben geschenkt. Und daraus kommt ein zweites. Es gibt ja so viele Tränen in unserer Welt. Tränen über Tod, Tränen über Schmerzen, Tränen über all das Leid, das gerade auch in unserer Zeit heute da ist. Das Neue Testament spricht auch über Tränen. Es spricht ganz am Schluss, im 21. Kapitel der Offenbarung davon, dass es einen Tag geben wird, da wird Gott abwischen, alle Tränen von unseren Augen. Und es wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein, denn Jesus macht alles neu. Und deswegen könnte man sagen, auch wenn es nicht direkt dort steht, wir haben Freudentränen. Freuden darüber, dass Gott alles neu macht und dass uns das in Jesus Christus garantiert ist. Und in dieser Gewissheit können wir vorangehen. Und dann ist es noch ein drittes, was in diesem Karsamstag deutlich wird, ist, wir sind auf dem Weg nach Haus. Wie wir es vorher, glaube ich, gesungen haben, vom Kreuz führt ein Weg nach Haus. Niemand und nichts kann uns aufhalten. Das ist das Großartige von Ostern. Im Römerbrief, nochmal zurück zum Römerbrief, da heißt es im 8. Kapitel, im 18. Vers: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit für all diejenigen, die Schwierigkeiten haben, nichts ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird, an der er uns teilhaben lassen wird. Und dann im Schluss von diesem Kapitel: Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deswegen bedeutet Karsamstag, der Weg zum Himmel ist frei. Der Weg zum Himmel ist frei. Übrigens, das würden wir alles nicht wissen, wenn nicht das Nächste stimmen würde, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Das ist, was nicht nur das, darunter die Unterschrift ist, dass das tatsächlich so ist, sondern das ist es, was Karfreitag und Karsamstag überhaupt nur Sinn gegeben hat. Auferstanden von den Toten. Ich habe es wahrscheinlich schon mal erzählt, ich erinnere mich daran, als ich in Jerusalem im Gartengrab gewesen bin, wenn man da reingeht und dann wieder versucht rauszugehen aus dieser Felsenhöhle, aus dieser Felsengruft, da steht an der Tür drin, er ist nicht hier, er ist auferstanden. So wie es in der Bibel im Markus-Evangelium 16. Kapitel steht, er ist nicht hier, er ist auferstanden. C.S. Lewis, der große englische Literaturwissenschaftler und Christ, hat gesagt, wenn jemand sagt, die Auferstehung geschah vor 2000 Jahren, so sollte uns das nicht weniger aktuell erscheinen, als wenn er sagt, gestern sah ich den ersten Krokus. Denn wir wissen, was dieser Krokus ankündigt. Der Frühling kommt übers Land. Und unsere Freude ist deshalb so groß, weil wir wissen, der Wendepunkt ist überschritten. Natürlich, fährt er fort, gibt es zwischen uns und dem Krokus einen Unterschied. Der Krokus kann nicht wählen, ob er aufblühen will oder nicht. Wir können es. Wir haben die Macht, uns entweder dem Frühling zu verschließen und damit in den Weltenwinter zurückzusinken. Oder weiterzugehen, den Herrlichkeiten des himmlischen Sommers entgegen. Dort ist unser Führer, der Menschensohn, zu Hause und er ruft uns zu sich. Er hat uns freigestellt, ob wir seinem Ruf folgen wollen oder nicht. Ob wir in diesem Winter umkommen wollen oder weitergehen in diesen Frühling und in diesen Sommer hinein. Was für eine großartige Aussage. Gottes Sommer kommt. Wir haben vorher die ersten Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, gehört, wo Paulus darüber gesprochen hat. Da fährt er einige Verse weiter im 20. Vers fort. Doch es verhält sich ja ganz anders. Es ist nicht so, dass es alles nur eine erfundene Sache ist, wie er vorher diskutiert hat, sondern Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch wir, die am Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und dann fügt er am Ende dieses Kapitels dazu, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wann vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch im Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Ich habe mir gestern Abend den Messias angehört von Händel. Da wird es wunderschön dargestellt. Und wir erstehen unverweslich. Ja, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, wir haben so die Angewohnheit, alles ein bisschen negativ zu sehen. Aber ich glaube dennoch, dass es stimmt, wie es in unserem Liederbuch heißt, doch wir sind froh, denn er, der Herr, ist stets in unserer Mitte. Er ist um uns die Seinen her und hört auf unsere Bitte. Und droht die ganze Welt mit Krieg, so bleibt mit ihm uns doch der Sieg. So bleibt mit ihm uns doch der Sieg. Gottes Sommer kommt, aber Gottes Ernte kommt auch. Das wird auch deutlich gemacht. Dadurch könnt ihr euch vielleicht erinnern an diese Geschichte, wo Jesus in Sichar gewesen ist, im Johannesevangelium Kapitel 4. Da sind eine ganze Reihe Leute gekommen, die mehr von Jesus wissen wollten. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, er sagt, vielleicht, es sind noch 4 Monate, bis die Ernte kommt. Aber hebt eure Augen auf, schaut in das Feld. Es ist bereits weiß zur Ernte. Darum geht es. Deswegen haben wir das Osteropfer, Missionsopfer zusammengelegt, weil wir die Ernte sehen wollen, weil wir möchten, dass Menschen den Weg zu Jesus Christus kommen, weil wir einmal dabei sein werden, wie es in der Offenbarung im 7. Kapitel im 9. Vers heißt, wenn diese große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Völkern, Nationen, Sprachen, Stämmen vor dem Thron Gottes steht und vor dem Lamm. Und das Tolle ist, dass wir nicht einfach dastehen und diese Gruppe sind, sondern dass wir mit dazugehören. Gottes Ernte kommt, sein Auftrag wird ausgeführt. Und das Beste von allem ist, dass nicht nur Gottes Ernte kommt, sondern dass unser Herr kommt. Damit fängt übrigens die Apostelgeschichte an, im 1. Kapitel. Da wird davon gesprochen, dass wir die gute Nachricht weitertragen sollen, wie Jesus das den Jüngern gesagt hat, in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Und dann stehen die Jünger da und sie sagen, richtig furchtbar, jetzt ist Jesus weg. Was machen wir bloß? Sie starren in den Himmel hoch. Und da stehen plötzlich 2 Leute bei ihnen und sie sagen zu ihm, warum blickt er so in den Himmel? Dieser selbe Jesus, den er entschwinden habt sehen, der wird wiederkommen, wird sein Reich aufrichten. Haben sie zwar nicht gesagt, aber das ist de facto, was sie meinten. Geht an die Arbeit, tut was, darauf kommt es an. Unser Herr kommt und das bedeutet, er verändert uns und verändert Menschen in aller Welt. Denn es stimmt, bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schwinden, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens. Unser Herr, komm bald, Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott, unser Herr kommt. Ostersonntag, das bedeutet auferstanden aus des Grabes Nacht. Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude strahlt aus eurer Dunkelheit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Lasst uns das miteinander singen als Übergang zum Abendmahl. Lied Nummer 184, wir singen die ersten beiden Verse. Auferstanden aus des Grabes Nacht. Auferstanden aus des Grabes Nacht, Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude ringt aus aller Dunkelheit, Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Jesus.
Jesus lebt, er hat am Kreuz gesiegt. Jede Macht, die mal zu Füßen liegt, singen werden wir es alle Zeit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben, in Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein?
Nachher singen wir den letzten Vers zweimal. Wir wollen miteinander das Mahl unseres Herrn feiern und uns darüber freuen, über das, was er getan hat. Und gleichzeitig uns bewusst sein, dass es nicht nur etwas ist, wo wir uns an eine Sache erinnern, die vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern dass es etwas ist, das heute unser Leben bestimmen kann, wo wir heute dem Herrn danken können und wo wir uns freuen können, dass er uns seine Kraft schenkt, dass er jeden Tag neu bei uns ist und dass etwas sichtbar wird von dieser neuen Welt, die an Ostern begonnen hat. Wollen wir auf die Einsetzungsworte hören, wie Paulus sie uns überliefert hat, im 1. Korintherbrief, im 11. Kapitel. Er schreibt dort: Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir immer wieder neu deinen Tod, deine Auferstehung, dein Leben, deinen Sieg verkünden dürfen. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass gleichzeitig die Zusage gilt, dass du wiederkommst und dass du uns zu dir holst und dass wir tatsächlich mit dir leben werden in der Herrlichkeit, bei dir allein. Wir preisen dich dafür. Wir danken dir für dieses Osterwochenende. Danke, dass du bei uns bist, dass du uns segnest, dass du uns leitest und hilfst du, dass wir etwas von dieser Osterfreude weitergeben an andere. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.